Ich bin kein Experte für Königshäuser, aber ich weiß, dass Königin Elisabeth von England bereits über 60 Jahre in ihrem Amt ist. Eine unglaublich lange Zeit. Ihr ältester Sohn, der Kronprinz, heisst Charles. Und mir ist letztens aufgegangen, dass der Charles in einer sehr speziellen Situation lebt. Seit er klar kann denken, seit er so klein war, weiss er, dass er irgendwann einmal der Nachfolger von seiner Mutter wird. Sein ganzes Leben ist auf diesen Moment ausgelegt. Er ist darauf vorbereitet worden, dass er dann irgendwann einmal König wird, sobald seine Mutter stirbt oder abdankt. Auf diesen Moment, König zu werden, wartet er schon über 60 Jahre. Eine unglaubliche Zeit. Und das Warten geht weiter. Wie lange weiss man nicht. In der Bibel begegnet uns auch ein Mann, der sein halbes Leben einfach gewartet und gewartet hat. Er hat darauf gewartet, bis das Versprechen, das Gott ihm persönlich gemacht hat, endlich in Erfüllung geht. Und der Mann, der heisst Kaleb. Und wir werden sehen, dass der in einem höheren Alter voll im Saft war. Also mit 65, 75 ist man noch lange nicht am Ende. Ich lese jetzt den Predigtext, den ersten Teil aus Josua 14, 3 Vers 6 bis 9. Und das ist in der Situation, wo das Volk Israel bereits aus Ägypten rausgeführt war. Das Volk Israel ist dann 40 Jahre lang, auch eine riesige Zeit, in der Wüste umeinander geführt worden. Und jetzt steht das Volk Israel im Land Kanaan drin. Und jetzt geht es daran, das Land unter den einzelnen Stämmen aufzuteilen. Da kommt jetzt der Text aus Josua 14, 6 bis 9. Da trat der Herr zu, die von Juda zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh-Barnea, um das Land zu erkunden, und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt, ich aber folgte dem Herrn, dem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Rühren wir einen kurzen Blick aufs Leben von Kaleb. Der Kaleb, er gehört zum Volk Israel und er verbringt seine besten Jahre von seinem Leben als Sklave in Ägypten. Er leidet zusammen mit seinem Volk unter der Herrschaft der Ägypter. Aber er hat auch gehört, was Gott seinem Volk versprochen hat. Das steht im 2. Mose 3, Vers 8. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie hinausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Der Kaleb ist gerade einmal 40 Jahre alt, wo er miterlebt, wie Gott sein Versprechen einlöst und sein Volk Israel aus dieser Knechtschaft herausführt und auch aus Ägypten herausführt. Er erlebt das wundervolle Eingreifen von Gott, wie er die Israeliten durchs Schilfmeer durchführt und vor dem Heer vom Pharao in Sicherheit bringt. Und darum glaubt der Kaleb auch fest daran, dass Gott sie auch in das versprochene Land Kanaan einbringt, wenn er das vorausgesagt hat. In ein fruchtbares Land, in ein Land, wo sprichwörtlich Milch und Honig fließen. An der Grenze zu dem Land angekommen, dort wird dann der Kaleb zusammen mit anderen 11 Männern, mutige Männern, in das Land Kanaan eingeschickt. Die 12 Kundschafter, die sollen herausfinden, ob das Land wirklich so fruchtbar ist, wie das Gott behauptet hat. Und vor allem sollen sie auch herausfinden, wie man das Land könnte erobern könnte. Und die 12 Kundschafter, die finden dann aber sehr schnell heraus, dass es tatsächlich ein fruchtbares Land ist. Ein Land, wo man nur davon träumen kann.
Sie entdecken saftige Weiden, fruchtbare Ländereien und die Trauben, die dort wachsen, die sind so gross und schwer, dass man das Zweite tragen muss. Was die Kundschaft aber auch herausfindet, in dem Land leben die Anakiter. Das sind Riesen, grosse, mächtige Menschen, die fast doppelt so gross sind wie sie kleine Kundschafter. Und diese Städte, die haben so dicke Mauern, dass die 12 Männer sich nicht vorstellen können, wie man solche Städte erobern könnte. Die Städte, die gelten als uneinnehmbar. Auch der Kaleb sieht das. Und er weiß, dass die Eroberung nicht einfach wird. Und trotzdem ist er überzeugt, dass eine Eroberung von dem Land möglich ist mit Gottes Hilfe. Außer ihm denkt nun an den Josua auch so. Das ist auch einer von diesen 12 Kundschaftern. Alle anderen 10, die verlieren alle Mut. Sie geraten in Panik, wenn sie nur schon daran denken, dass sie gegen diese Städte und gegen diese Riesen müssen in den Krieg ziehen. Sie sehen nur noch die furchteinflößenden Riesen und die dicken Mauern und vergessen ganz, dass ihr Gott ein lebendiger und allmächtiger Gott ist. Sie trauen dem wenig bis gar nichts zu. Mit dem Reisebericht kommen sie zurück zum Volk Israel und entmutigen und verängstigen das ganze Volk. Die Israeliten, die würden am liebsten jetzt auf der Stelle umkehren, zurück auf Ägypten gehen, obwohl sie wissen, dass sie dort wieder als Sklaven leben müssen. Niemand hört auf den Kaleb und auf den Josua, die dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Das Volk traut ihrem Gott, seinem Gott ebenso wenig zu, wie die 10 Kundschafter. Gott bestraft die 10 Kundschafter, die sich so beängstigen lassen haben, mit einer fürchterlichen Krankheit. In ganz kurzer Zeit sterben die alle. Und das Volk Israel schickt Gott als Strafe für ihren Unglauben zurück in die Wüste. Statt dass sie jetzt in das Land einkommen, wo Gott ihnen versprochen hat, müssen sie zurück in die Wüste, und zwar gerade für 40 Jahre. Der Kaleb und der Josua belohnt Gott hingegen. Und zwar für einen festen Glauben, dass sie so treu nachgefolgt sind, sich auf ihn haben wollen verlassen. Er verspricht ihnen, dass sie bei der Eroberung von dem Land Kanaan werden dabei sein. Gott verspricht dem Kaleb Folgendes. Da steht im 5. Mose 1,36, Kaleb, der Sohn Jefunnes, wird hineinkommen. Ihm und seinen Nachkommen werde ich das Gebiet geben, das er erkundet hat, denn er hat treu zu mir gehalten. Das ist ein ganzes gewaltiges Versprechen, das Gott am Kaleb macht. Er und seine Nachkommen, die sollen einmal eigene Ländereien haben in dem Land Kanaan. Das ist für den Kaleb eine fantastische Zusage, ganz ein gewaltiges Versprechen. Aber wenn man die Situation ein bisschen genauer anschaut, wo da der Kaleb drinsteckt, dann sieht man, dass das einen ganz gewaltigen Haken hat. Auch der Kaleb und der Josua müssen nämlich zusammen mit dem Volk Israel wieder zurück in die Wüste. Und zwar auch für die ganzen 40 Jahre. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kaleb da eine echte Krise durchmacht. Jetzt verspricht ihm Gott so ein eigenes Grundstück in dem Land Kanaan und gleichzeitig weiss er, dass auch er vorher nach 40 Jahren zurück in die Wüste muss, zusammen mit dem ganzen Volk Israel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Kaleb in dem Moment daran zweifelt, ob es Gott wirklich so ernst gemeint hat mit dem Versprechen. Weil der Kaleb ist nicht mehr die Jüngste. Eben, wir haben gesehen, er ist bereits 40 und die Rechnung ist ganz einfach. Wenn er jetzt 40 ist und einmal 40 Jahre in die Wüste muss, dann ist er 80, ein alter Mann. Ich weiss nicht, wenn ich in so einer Situation reagiert hätte. Ich hätte jetzt wirklich Verständnis, wenn der Kaleb an möglichen Alternativen herumstudieren will. Und der Kaleb ist in der glücklichen Lage, dass er eine Alternative hätte. Weil seine Vorfahren sind ursprünglich eigentlich gar nicht, haben ursprünglich gar nicht zum Volk Israel gehört. irgendwann haben sich die Vorfahren vom Kaleb mal am Stamm Juda angeschlossen. Aber eigentlich sind sie Nachkommen vom Esau. Der Esau war ja der Bruder von Jakob. Und der Esau, er ist der Stammvater der Edomiter. Und darum weiss der Kaleb, dass er eigentlich jederzeit könnte zurückgehen zu seinem Volk, zu den Edomiter. Und dort käme er sicher von seinen Verwandten ein Stück Land über, wo er davon könnte leben. Das wäre für ihn wirklich eine Alternative. Und es wäre eine sichere Variante. Jetzt gibt es ein Sprichwort, das wir alle kennen. Das heisst, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das Sprichwort bedeutet, dass wir uns doch an dem sollen heben und mit dem uns sollen zufrieden geben, wo wir auf sicher haben. Und dass wir nicht sollen spekulieren mit irgendetwas, wo weit, weit weg und unerreichbar weit weg ist. Zur Zeit vom Kaleb hat man das Sprichwort also ziemlich sicher noch nicht gekannt. Aber ich bin sicher, dass der Kaleb der Typ ist, der sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden gibt. Der Spatz in der Hand, eben ein Stück Land in Edom, das wäre ihm zu wenig. Er will die Taube auf dem Dach, wo Gott ihm versprochen hat, auch wenn er nicht genau weiss, wie und vor allem, wenn er zu dieser Taube kommt. Er vertraut ganz Gott und verlässt sich darauf, dass Gott sein Versprechen einhält und ihm irgendwann einmal ein Stück Boden in dem Land schenkt, wo Milch und Honig fließen. Auf das Land wird er nicht verzichten, auch wenn er das halbe Leben darauf müsste warten, bis es dann soweit ist. Es ist genau die Haltung, die der Kaleb durchgetragen hat durch die 40 Jahre mühsame Wüstenwanderung. Und ich muss sagen, ich bewundere den Kaleb. Er ist für mich ein gewaltiges Vorbild, weil er nimmt das Versprechen ernst, das Gott ihm gemacht hat. Und er verlässt sich voll darauf, dass Gott auch einhaltet, was er verspricht. Auch wendet er sich nicht empört ab von Gott, wo er begreift, dass er das Stück Land erst überkommt, nach einer langen, langen Wartezeit, dann, wenn er bereits ein alter Mann ist. Was mir am Kaleb auch ganz besonders gefällt, er ist der Typ, der sich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden gibt. So schwer er nämlich jetzt eben zu seinen Verwandten zurück auf Edom und hat sich dort versucht, eine neue Existenz aufzubauen. Der Kaleb weiss, dass Gott ihm ein ganzes besonderes Stück Land reserviert hat, wo es sich wirklich lohnt, darauf zu warten. Und jetzt können wir uns ja einmal fragen, haben wir denn eigentlich auch solche Träume? Wissen wir zum Beispiel von einem Versprechen, das Gott uns macht? Ein Versprechen, das uns das Herz höher schlagen lässt. Etwas, das Gott uns verspricht. Etwas, das wir kaum erwarten können, bis es endlich eintrifft. Für mich ist das, was im Johannesevangelium Kapitel 14 steht, eines der grossartigsten Versprechen, das Jesus uns macht. Und ich lese aus Johannes 14 die ersten drei Verse. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das sagt Jesus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, also eure Wohnung. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus schaut da in die Zukunft. Er sagt, er gehe jetzt heim zu seinem Vater. Und er verspricht seinen Jüngern, dass er ihnen dort eine Wohnung parat mache. Sobald dann die Wohnungen parat sind, kommen er zurück und hole sie zu sich. Er fordert sie auf, ihm und Gott ganz zu vertrauen. Und klar, da stellt sich jetzt uns die Frage, gilt das Versprechen, wo Jesus das seinen Jüngern macht, gilt das auch uns? Können wir das in Anspruch nehmen? Die Antwort kommt gerade in den nächsten drei Versen. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die Jünger haben offensichtlich nicht ganz begriffen, von was da Jesus wirklich geredet hat. Sie haben nicht begriffen, wohin das Jesus geht, um ihnen da eine Wohnung vorzubereiten. Wir wissen heute, dass Jesus vom Himmel geredet hat. Was Jesus seinen Jüngern da versprochen hat, das können wir auch für uns in Anspruch nehmen, wenn wir an Jesus glauben. Und es ist so, Jesus ist jetzt im Himmel und macht all denen eine Wohnung parat, die ihm vertrauen. Alle, die ihm glauben, die sollen einmal dort sein, wo er ist. Eben bei Gott im Himmel. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, eine Eigentumswohnung im Himmel. Ich kann mir das zwar selber nicht so genau vorstellen, aber ich bin sicher, dass das einmal eine Traumwohnung wird sein. Wenn wir jetzt schon könnten einen Blick auf Pläne und die Inneneinrichtung rühren, dann bin ich sicher, dass das alle Hochglanzprospekte von Millionen teuren Luxusappartements in den Schatten stellen würde. Ich jedenfalls, ich freue mich jetzt schon ganz gewaltig auf meine Wohnung im Himmel. Es gibt einfach auch da noch einen Haken. Es gibt ein kleines Problem. Wenn die Wohnung jetzt für Kalifornien steht, dann wüsste ich, wenn wir dort hinkommen, man könnte in ein Flugzeug steigen und die Wohnung wäre erreichbar. Jetzt steht die Wohnung aber nicht in Kalifornien, sondern im Himmel. Wo ist der Himmel? Wie finde ich jetzt den Weg zu meiner himmlischen Wohnung? Das ist ja das, was die Jünger von Jesus wollen wissen, wo der Thomas gefragt hat. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus antwortet auf das. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Um uns den Weg in den Himmel zu zeigen, darum ist Jesus ja auch zu uns auf die Erde gekommen. Als Sohn von Gott hat er den Himmel verlassen und ist als Mensch zu uns gekommen. Und da bei uns hat Jesus eine Brücke oder einen Weg gebaut, der in den Himmel führt. Und die Brücke oder der Weg, der besteht nicht aus Beton. Der Weg ist eine Person, das ist Jesus Christus. Er macht es möglich, dass wir den Weg in den Himmel und damit auch in die Gegenwart von Gott finden. Kein Mensch kann von Gott bestehen. Unser Gott, der ist so rein und so heilig, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und mit unserem menschlichen, sündigen Wesen stehen wir einfach dem Weg nicht offen gegenüber. Unsere Sünden, unsere Unannehmlichkeiten, das, was uns nicht gelingt, das steht da im Weg, der zum Gott führt. Und er hat unsere Sünden, Jesus Christus hat unsere Sünden aus dem Weg geräumt, wo er am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat. Und darum brauchen wir Jesus. Mit seinem Tod hat er die Folgen von unseren Sünden getragen. Und darum kann er uns mit gutem Recht unsere Sünden vergeben. Wer daran glaubt, dass Jesus auch für seine Sünden gestorben ist, und wer das Opfer von Jesus auch persönlich in Anspruch genommen hat und Jesus um Vergebung gebeten hat, für den ist der Weg in den Himmel offen und frei. Und darum kann Jesus sagen, dass er der Weg in den Himmel sei. Wer Jesus bewusst als Erlöser und Herr in seinem Leben akzeptiert, der kennt darum den Weg in den Himmel. Und wer Jesus vertraut, auf den wartet im Himmel seine eigene Wohnung. Wenn alle Wohnungen im Himmel bereit sind, dann kommt Jesus zurück auf die Erde und dann holt er all zu sich, die vertrauen, dass Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn Gott mir im Himmel eine Wohnung verspricht, dann bin ich eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation wie der Kaleb. Weil mir ist etwas versprochen, das mir gar noch nicht gehört und das ich aus eigener Anstrengung unmöglich erreichen kann. Ich bin hundertprozentig darauf angewiesen, dass Gott sein Versprechen einlöst und das Versprechen erfüllt. Aber die Aussicht, dass im Himmel eine Wohnung auf mich wartet, für mich parat gemacht wird, das gibt mir eine fantastische Perspektive für meine ganze Zukunft. Die Vision vom eigenen Stück Land hat auch der Kaleb durchgetragen durch die 40 Jahre mühsame Wüstenwanderung. Was meinen da? Was hat ein Dario Colonia dazu bewegt, seit dem letzten Sommer tagtäglich Kraft und Ausdauer zu trainieren, auf gesunde Nahrung zu achten, möglichst auf Alkohol zu verzichten und jeden Tag Kondition zu büffeln? Es war garantiert nicht, weil er einfach jetzt Freude hat an sich selber quälen. Es ist auch nicht, weil er sich so unbändig auf den Skilanglauf im Winter gefreut hat. Nein, der Dario Colonia hat das anstrengende Trainingsprogramm auf sich genommen, weil er von einer Goldmedaille an den Olympischen Spielen in Sochi geträumt hat. Der Traum von der Goldmedaille hat ihn durch das Trainingsprogramm durchgetragen. Mich motivieren die Aussichten auf eine Wohnung im Himmel, dem Leben in dieser Welt in die Augen zu schauen, obwohl das Leben neben diesen schönen Seiten auch manche mühsame und negative Seiten aufweist. Ich stehe zwar mit beiden Beinen im Leben, aber das Wissen, dass Jesus mir im Himmel eine Wohnung am Parat machen ist, das gibt meinem Leben ein positives Vorzeichen, ganz egal, wie es in meinem Leben auch im Moment aussieht. Gehen wir zurück zum Kaleb. Der Mose, der ist in der Zwischenzeit, eben auch während der 40-jährigen Wüstenwanderung, gestorben. Und der Josua, sein Nachfolger, er hat die Israeliten jetzt in Kampf gegen die Völker im Land Kanaan geführt. Und es hat weitere 5 Jahre gedauert, bis das Land Kanaan wirklich die Israeliten gehört hat. Dann sind alle Könige besiegt gewesen. Das heisst, die Herrscher, die politische Führung, ist besiegt gewesen, aber die Bevölkerung, die Urbevölkerung, hat immer noch zu einem grossen Teil im Land selber gewohnt und gelebt. Die Eroberung von der Städte, und der umliegenden Ländereien und auch die Vertreibung von den Eingeborenen, auch von den Riesen, das ist jetzt die Aufgabe der einzelnen Stämme. Jetzt wird das Land aufteilt. Und jetzt meldet sich der Kaleb, wie wir das gelesen haben, im ersten Teil von dem Predigtext, jetzt meldet sich der Kaleb beim Josua und erinnert ihn an das Versprechen, das Gott ihm vor langer, langer Zeit einmal gemacht hat. Der Kaleb ist in der Zwischenzeit jetzt 85 Jahre alt. Er will jetzt endlich sein Land in Besitz nehmen. Und das ist für ihn natürlich ein ganz besonderer Moment. Eben ein Moment, wo er 45 Jahre lang darauf gewartet hat. Der Kaleb steht jetzt ganz kurz vor der Erfüllung von seinem ganz grossen Traum. Ich lese jetzt den zweiten Teil vom Predigtext, Vers 10 bis 14. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage, denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Wenn ich der Kaleb gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ein Stück Land gewählt, also rund um den See Genezareth herum, oder im Jordantal. Oder vielleicht auf dem Landstrich der Küste vom Mittelmeer entlang. Weil das sind besonders fruchtbare Länder und sind auch einfacher zum Erobern als die gebirgige Landschaft. Der Kaleb aber wählt ein anderes Gebiet. Er wette, dass Josua ihm das Bergland in der Region rund um die Stadt Hebron gibt. Und der Josua ist einverstanden und teilt am Kaleb die Stadt Hebron und den umliegenden Ländern zu. Das Ganze hat jetzt aber immer noch eben ein kleines Häkli, weil das Land muss jetzt zuerst noch ganz erobert werden. Und genau in dem Bergland leben eben die Anakiter, die Riesen. Und genau in dieser Gegend haben die Städte die dicksten Mauern. Also das Land ist, oder das Stück Land ist das Stück, das vom ganzen Landkanal am schwierigsten zu erobern ist. Aber wir wissen ja in der Zwischenzeit, wie der Kaleb denkt. Er gibt sich nicht mit dem Spatz in der Hand zufrieden, das wäre ihm zu wenig. Er will die Taube auf dem Dach, nämlich sein eigenes Stück Land, und zwar das Stück Land, wo er schon so lange davon träumt. Der Kaleb ist vollkommen überzeugt, dass Gott zu seinem Versprechen steht und dass er ihm den Sieg über die einheimische Bevölkerung schenkt, auch wenn es nicht einfach wird. Er selber fühlt sich stark, so stark wie vor 45 Jahren, wo er als Kundschafter zum ersten Mal in das Land eingekommen ist und das Land gesehen hat. Also dem ist der Saft definitiv nicht ausgegangen. Er verlässt sich ganz auf seinen Gott und zieht mutig gegen die Riesen in Kampf. Und mit Gottes Hilfe gelingt es dem Kaleb tatsächlich, die Städte zu erobern und die Bevölkerung zu vertreiben. Nach 45 langen Jahren, nach einem halben Leben, geht das Versprechen in Erfüllung, das Gott ihm vor so langer Zeit gemacht hat. Der Kaleb und seine Nachkommen, sie werden stolze Landbesitzer in dem fruchtbaren Land Kanaan. Ich muss schon sagen, ich bewundere den Kaleb, was der für eine Haltung hat und wie er an dem Versprechen von Gott festgehalten hat. Er hat während der ganzen Zeit, wo das Volk in der Wüste umgekehrt ist, nie aufgegeben. Er hätte ohne weiteres Gott auch Vorwürfe machen können, es wäre menschlich. Er hätte können sagen, wieso versprichst du mir mein eigenes Stück Land und ich muss nachher ein halbes Leben darauf warten, bis das Versprechen in Erfüllung geht. Jetzt als alter Mann nützt mir das Land auch nichts mehr. So etwas gehört man vom Kaleb nicht. Man lesen nichts von dem. Der Traum vom eigenen Land hebt den Kaleb in Form. Es hält ihn jung. Er fühlt sich so kräftig, wenn er zur Zeit war, als er noch 40 war. Und seine positive Einstellung geht ihm auch während dieser Wüstenwanderung nicht verloren. Und darum nimmt der Kaleb jetzt selber sein Schwert in die Hand und zieht mit seinen Leuten aus und erobert das Land mit Gottes Hilfe, gelingt ihm auch. Was ihm aber auch noch geholfen hat, in all diesen Jahren von dieser mühsamen Wüstenwanderung hat er jemanden an seiner Seite gehabt, der das Schicksal mit ihm teilt hat. Das war der Josua. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die beiden sich in dieser Zeit immer wieder ermutigt haben, nicht aufzugeben. Wie sie sich beigestanden sind und einander geholfen haben, durchzuheben, bis ihren Traum in Erfüllung gegangen ist. Wie sieht das bei uns aus? Die wenigsten Menschen in der Schweiz würden jetzt ihr Leben mit einer jahrzehntelangen Wüstenwanderung vergleichen. Den meisten Leuten in unserem Land geht es mindestens äußerlich gut bis sehr gut. Verglichen mit dem allergrössten Teil der ganzen Menschheit leben wir hier in der Schweiz wirklich im Luxus. Aber Luxus ist auch nicht alles. Und es gibt Leute unter uns, die das Leben eher mühsam findet. Wer unter Schlafstörungen oder Depressionen oder anhaltenden Schmerzen leidet, der findet das Leben nicht immer so toll. Oder andere werden von Krankheiten und von Sorgen geplagt und die fragen sich zu Recht, was bringt mir meine Zukunft noch? Für mich ist es kein Fluchtversuch, wenn jemand sich in dieser Situation auf den Himmel vertröstet. Er ist nicht weltfremd, wenn er auf das hofft, was Gott ihm für die Ewigkeit versprochen hat. Die Taube auf dem Dach hilft ihm, in solchen Schwierigkeiten mit seinem Leben zurechtzukommen und durchzuheben. Wenn ich jetzt von meiner Eigentumswohnung schwärmen würde, die im Himmel für mich bereit gemacht wird, dann wäre ich für viele Mitmenschen ein Träumer oder sogar ein Spinner. Aber es ist genau das, was ich mache. Ich halte an dem Versprechen fest, wo Jesus all denen macht, die auf ihn vertrauen. Ich träume tatsächlich von meiner Eigentumswohnung im Himmel. Und ich verlasse mich darauf, dass Jesus dann, wenn einmal alles parat ist, mich zu sich holt und dass ich dann in die Wohnung einziehen kann. Schließlich hat er gesagt, er sei der einzige Weg, der in den Himmel führt. Wenn er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin so dankbar für die fantastischen Zukunftsaussichten, dass ich mich gern für Gottes Reich einsetze, sogar dann, wenn es mühsam ist. Und meine Arbeit für auch unsere Gemeinde oder im Reich Gottes allgemein ist nicht immer so leicht. Es ist manchmal mühsam und fast demotivierend, aber ich weiß, dass das eine gute Sache ist und die fantastischen Zukunftsaussichten, die tragen mich da durch, weil ich weiss, es hat einen Sinn. Ich träume nicht von einer Weltreise oder von einem schnellen Auto oder von einer Luxusjacht in der Karibik. Das wäre ein Spatz in der Hand, der sich mit der Taube auf dem Dach gar nicht vergleichen lässt. Viele von unseren weltlichen Träumen sind eine Jagd auf Spatzen. Sie bringen uns keine bleibende Befriedigung. Unsere Sehnsucht, die wir da innen spüren, die zielt immer auf eine Taube auf dem Dach. Wohlverstanden, mir geht sehr gut in meinem Leben. Auch ich lebe im Überfluss und ich kann mir eigentlich alles leisten, was ich fürs Leben brauche und sogar noch einiges darüber aus. Und wenn ich zurückschaue, was ich schon alles habe erleben in meinem Leben, dann kann ich wirklich nur dankbar sein. Ich finde das Leben da auf dem Planet etwas sehr Schönes. Und ich bin überzeugt, dass auch in Zukunft bis an mein Lebensende noch viel Wunderschönes auf mich wartet. Es ist nicht etwa so, dass ich mein Leben durch eine vage Hoffnung aufs Jenseits verdränge. Vielmehr ist es meine Überzeugung, dass Gott für all die Menschen, die ihm vertrauen, im Himmel etwas ganz Fantastisches parat hat. Die Wohnung im Himmelreich bei Gott stellt garantiert alles zusammen in Schatten, wo wir da auf dem Planeten erleben können. Gott ist es offenbar, aber ein Bedürfnis, seine wunderbare Welt mit uns Menschen zu teilen. Und es ist ihm so ein grosses Anliegen, dass er dafür alles zu tun hat und uns einen Weg gebaut hat, der in den Himmel führt. Hätte er sonst seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gegeben, als Opfer zur Rettung von uns Menschen? Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32 steht, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wir wissen aus der Bibel leider nicht allzu viel, wie es im Himmel aussieht. Sicher darum, weil die Beschreibung vom Himmel mit menschlichen Worten gar nicht ausgedrückt werden. Es gibt einfach keine passenden Worte dafür. Auch ich bin überzeugt, dass die Lebensqualität im Himmel überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem Leben hier auf dieser Erde. Im Himmel werden wir am Ziel von all unseren Sehnsüchten und Träumen sein, weil dort ist das Leben voll entfaltet und Sinn erfüllt. Dort gibt es keine Trauer, keine Schmerzen, es gibt keine Ungerechtigkeit, auch keinen Tod. Für all die, wo ihr Leben eher als einen Leidensweg, als das Leben in der Wüste anschauen, schreibt Paulus im gleichen Kapitel im Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vermutlich kommen wir im Himmel mal vor lauter Herrlichkeit nicht mehr zum Staunen aus. Weil das ist ein Ort, wo wir mal mitten in der Herrlichkeit von Gott leben können. Ich bin überzeugt, verglichen mit der Lebensqualität im Himmel oben, ist das Leben da unten zu vergleichen mit dem Leben in der Wüste. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meiner Vorfreude auf meine himmlische Wohnung mit der Taube auf dem Dach spekuliere. Aber es geht mir wie am Kaleb. Der Spatz in der Hand wäre mir zu wenig. Ich gebe mich nicht mit dem zufrieden, was ich auf dem Planet erleben kann. Ich verlasse mich darauf, dass Jesus im Himmel eine Wohnung für mich bereit macht. Und ich rechne fest damit, dass er sein Versprechen einhaltet und dass dann, wenn es soweit ist, dass ich dann in die Wohnung einziehen kann. Gefahr bei uns Menschen ist es doch immer wieder, dass wir in dieser Welt, wo es so unglaublich viel läuft, den Blick fürs Wesentliche verlieren, nämlich auf das, den Blick auf das verlieren, was uns im Himmel versprochen ist. Es tut gut, wenn wir in einer Gemeinde eingebettet sind, wo wir uns gegenseitig helfen können, auf Gott fokussiert zu bleiben. Und ich will da noch drei Vers vorlesen aus Hebräer Kapitel 10, übersetzt nach der Hoffnung für alle. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wir Glaubensgeschwister, wir brauchen einander. Und es ist so ein riesiges Geschenk, wenn wir so eine Gemeinschaft können bilden, wie eine Gemeinde darstellt. So wie der Kaleb und der Josua einander während der Wüstenwanderung sicher immer wieder ermutigt haben, so können auch wir uns gegenseitig beistehen. Und wir sollen füreinander beten und uns gegenseitig immer wieder daran erinnern, dass sich die Jagd auf Spatzen einfach nicht lohnt. Sondern, dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott für uns eine Taube auf dem Dach reserviert hat, wo er uns garantiert wird schenken, nämlich eine Wohnung im Himmel. Amen.